Ich befinde mich aktuell auf Bali, um genau zu sein in Canggu, und habe euch heute einen 30-minütigen Yoga-Flow mitgebracht.
Hello, hello you guys. Welcome back to another episode of the InFlow Podcast.
Welcome to Flow, the show that teaches you how to find your flow and surf the waves of life with joy, ease and meaning.
Lass dich einfach mitreißen vom Flow, vom Fluss. Surfe die Wellen deines Lebens mit Leichtigkeit und Freude. Es klingt simpel und nach einem großen Versprechen, was YouTuber und Influencer in Aussicht stellen. Der in den 1970er Jahren vom ungarischen Psychologen Mihai Csikszentmihalyi beschriebene Zustand des Flow ist heute in aller Munde, so scheint es. Ein Idealzustand, der doch mit der Realität wenig zu tun hat. Ist die Sehnsucht nach dem Flow vielleicht auch die Sehnsucht nach einer Auszeit vom Alltag, nach einer Auszeit von der Multitasking-Immer-Erreichbarkeitsgesellschaft? Einfach in einer Tätigkeit aufgehen. Handy aus, Alltag aus, To-Do-Listen für einen Moment vergessen. Einfach sein. Aber ist dieses Abtauchen, Versinken, einfach sein wirklich so einfach?
Samstagvormittag. Es ist der Moment, auf den sich Cindy Schott die ganze Woche über gefreut hat. Laufschuhe an, Schlüssel im Bauchgurt verstauen, noch ein Blick auf die Uhr. Und dann geht's los.
Heute geht's Richtung Westpark. Und ja, mal schauen, wie weit ich komme. Aber mein Ziel ist es eigentlich, auf 10 Kilometer mindestens zu kommen.
Nicht etwa, weil die 45-Jährige sportliche Hochleistungsziele im Sinn hat. Cindy Schott geht es um etwas anderes. Etwas, das sich schwer in Worte fassen lässt. Ihr Ziel ist?
Also du hast dann gar keine Gedanken mehr. Weil du einfach nur deine Schritte, also deine Bewegung, die gleichmäßig ist, weil die hast du dann. Also ich denke dann eigentlich gar nichts mehr. Und das, es ist befreiend.
Nicht mehr denken. Nicht mehr grübeln über die Arbeit, die Sorgen des Alltags. Ihr Hirn, auch ihr Ich, haben dann Pause. Sie läuft, es läuft einfach. Cindy Schott ist dann im Fluss, im Flow.
Also das Stück hier, das zieht sich. Bei mir ist, wenn ich die Friedenheimer Straße hoch jogge, ist so der, oh mein Gott, was tue ich mir hier an? Und der Flow kommt dann erst im Westpark, so wenn du unten an dem tibetanischen Haus bist und dann halt dieses ganze Grün siehst.
Dass es dauern kann, Stunden, Tage, manchmal sogar Wochen, bis dieser so schwer zu beschreibende Zustand einsetzt, das weiß auch Milan Mihailovic. Der 70-Jährige ist auf ihn angewiesen, auf den Flow.
Wenn ich jetzt mich zwingen würde zu malen, das wird nichts. Ein gutes Beispiel ist, dass ich in so Phasen, wo es nicht läuft, früher, jetzt nicht mehr, wo ich denke mir, okay, such dir ein Bild von dir im Atelier, was dir am besten gefällt und mach es nochmal. Das kann ich nicht. Da erwische ich Farbton nicht, obwohl ich ganz genau weiß, welche Farben ich gemischt habe. Da bin ich fahrig, da bin ich schnell, da bin ich nervös. Jetzt muss das doch. Schmeiße Pinsel weg, weil ein halbes Kilo Farbe dran ist. Und die meine, lass es sein.
Milan Mihailovic ist Maler. Die Ergebnisse seines Flow-Erlebens hängen inzwischen auch in der Pinakothek der Moderne in München. Keines seiner Werke sei durchkonzipiert. Vieles passiere einfach.
Ich erlebe mich bei jedem Bild so, vor allem in der Anfangsphase. Deswegen könnte ich nicht malen, wenn jemand da wäre, egal in welche Beziehung ich zu diesen Menschen stehe, auch ganz nahe Freunde können nie da sein. Weil am Beginn, am Anfang eines Bildes, fühle ich mich nicht kompetent. Bin am Suchen, am Fluchen und das kann ich nur alleine machen.
Der gebürtige Jugoslawe beschreibt die Anfangsphase beim Malen wie das Schwimmen im Meer. Er sei kein guter Schwimmer. Und der Anfang eines neuen Bildes fühle sich oft an, als wenn er in ein kaltes Meer geworfen werde und versuche, den Kopf über Wasser zu halten, so Milan Mihailovic. Bis es dann wirklich fließt in gleichmäßigen Bahnen, bis er nicht mehr kämpft mit dem Bild. Das braucht Ruhe, Zeit, den richtigen Moment. Und dann?
Wie wenn es irgendwas im Bauch und Brust, im ganzen Körper eigentlich, köchelt. Und das wird immer lauter. Und dann fange ich an. Und dann vergesse ich tatsächlich, wo ich bin. Es existiert nur dieses Atelier, auch nicht einmal das, sondern Papier, Leinwand, Farbe. Da tauche ich tatsächlich vollkommen rein.
Abtauchen, nicht mehr denken. Es fließt dann einfach. Das ist es, was der ungarische Psychologe Mihai Csikszentmihalyi in den 1970er Jahren als Flow beschrieb, erklärt der Psychologieprofessor Georg Grün. Er untersucht am Universitätsklinikum Ulm mit bildgebenden Verfahren, was beim Flow im Gehirn passiert, und erzählt jetzt in einem Gespräch via Teams davon.
Ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, dass der Flow, und so war es ja im Grunde auch vom Urheber des Begriffs Csikszentmihalyi gedacht, ein relatives Konstrukt ist. Der Flow existiert nicht absolut, sondern der existiert immer in Beziehung zu Bedingungen, die eher langweilig sind oder eher überfordernd sind. Also er nimmt sozusagen eine mittlere Zone ein. Deswegen sagt man eben auch, man ist in der Zone oder I'm in the zone.
Nicht zu schwierig, nicht zu leicht. Es läuft dann einfach. Und das zeigt sich tatsächlich auch im Gehirn, sagt Georg Grün.
4- oder 5-mal bestätigte Hauptergebnisse sind, dass die geringere Aktivität in Abschnitten des sogenannten medialen präfrontalen Kortex, das ist im Grunde eine Struktur, die liegt direkt hinter ihrer Stirn und die ist in dieser Flow-Bedingung weniger aktiviert als in den beiden Randbedingungen. Und eine zweite Struktur, die sich wiederholt immer wieder gezeigt hat, ist eine verminderte Aktivierung der Amygdala, des Mandelkerns.
Kein Grübeln, keine Wut, keine Anspannung, weniger Denken, weniger Fühlen, weil es einfach fließt? Ist das der Flow? Der Neuropsychologe Grön jedenfalls konnte in seinen Rechenexperimenten zeigen, dass die Hirnareale, die fürs Reflektieren und auch für die Gefühle zuständig sind, beim Flow weniger aktiv sind, als wenn es sich um herausfordernde oder langweilige Bedingungen handelt, also wenn die Versuchsteilnehmer Aufgaben lösen mussten, die zu einfach oder zu schwierig waren. Grön beschreibt deshalb den Flow auch als eine Art Auszeit vom Ich, eben weil die Versuchsteilnehmer dann nicht über ihre eigenen Fähigkeiten nachdenken, sondern einfach machen, einfach rechnen und darin versinken.
Ich war jetzt vorübergehend gewissermaßen in einem Urlaub von mir selbst. Ich war im Urlaub vom Ich, ja, und erlebt dann oder beschreibt dann diese Gesamtsituation im Grunde sehr positiv.
Meistens übe ich zu wenig. Du musst ja auch so ein bisschen souverän, glaube ich, auch in dem sein, was du dann tust. Und das ist immer nur kurz vorm Konzert so, wenn ich da wirklich viel übe. Und im Konzert ist es dann, da bin ich schon noch zu sehr irgendwie, aber so beim selber Musik machen, da schon. Also gerade so, wenn man sich vors Klavier setzt, also wenn ich mich vors Klavier setze und einfach losspiele und wenn du da in den Flow kommst, das ist eigentlich der geilste von allen. Der Flow fühlt sich einfach super an. Also es flutscht ja irgendwie total, es fühlt sich total leicht an, auch so Sachen, die normalerweise vielleicht gar nicht so gut gehen, gehen dann einfach. Oder sie gehen nicht, aber es ist dir dann auch irgendwie wurscht.
Dirk Schöttle ist eigentlich Programmierer. Er kennt den Flow aus der Arbeit, dann, wenn es einfach läuft am PC, weil er ein kniffliges Problem gelöst hat. In seiner Freizeit spielt er Klavier in mehreren Bands. Manchmal probiert er aber auch für sich selbst ein bisschen rum am Klavier. Das sind dann die Momente, in denen er Zeit und Raum vergisst, weil er im Spielen versinkt. Manchmal. Nicht mehr so oft wie früher, aber doch gelegentlich, hat Dirk Schöttle noch solche Samstage beim Spielen am Computer.
Also beim Spielen kommst du ja total leicht in so einen Zustand, wo du sehr eingesogen bist. Ich würde das auf jeden Fall Flow nennen, weil du bist drinnen und dann ist es plötzlich Abend. Und meistens ist es ja dann noch so, dass du dann irgendwann mal zwischen 1 und 3 denkst, ich müsste jetzt mal was essen, aber ja weiterspielen willst. Und dann gehst du da runter und machst dir irgendwie ein Wurstbrot.
Um dann sofort wieder am Bildschirm zu verschwinden.
Kann man da so ein bisschen nach vorne scrollen und so ein bisschen gucken.
Der 48-Jährige hat das Spiel Cyberpunk geöffnet. Ein Ballerspiel, das sehr schnell in den Bann zieht. Wie schnell, das wird nun auch im Interview klar. Eigentlich sollte er für diese Sendung kommentieren, was er macht.
Das wird
das quasi.
Doch innerhalb weniger Minuten ist das Mikrofon vergessen. Dirk Schöttle brummelt Unverständliches vor sich hin. Er ist abgetaucht.
Ich meine, dass ich da gerade bei mir bin. Da bist du, also so erlebe ich es, ich war nicht. Wenn wir jetzt hier sitzen und reden und ich suche Begriffe, die adäquat diese Situation beschreiben würden, dann bin ich nicht mehr bei mir.
Denn wird man im Flow gestört, ist er schon passé. Was der Maler Milan Mihailovic in seinem Atelier versucht, mit Worten zu greifen, hat die Hirnforschung mittels Bildern gezeigt. Setzt das Frontalhirn ein, also der Bereich des Gehirns, der für die Handlungssteuerung und die Reflexion zuständig ist, fürs Grübeln, Nachdenken und Überlegen, ist der Flow vorbei.
Flow, das sei für ihn weniger das Über-Ich und mehr das Es, so beschreibt es Milan Mihailovic, der lange Zeit als Kunsttherapeut in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet hat.
Jetzt komme ich auf eine neue Idee. Ist es vielleicht eshaft, was ich mache in diesem Rausch, dass ich tatsächlich die Außenwelt nicht mehr wahrnehme?
Über sich selbst sagt der 70-Jährige, er sei ein großes Kind. Eben jemand, der sich beim Malen verlieren kann, wie ein Kind im Spiel. Und vielleicht auch deshalb überhaupt gut in den Flow kommen kann?
Tatsächlich scheint es Parallelen zu geben zwischen dem kindlichen Spiel und dem erwachsenen Flow-Erleben, wie der Psychologieprofessor Georg Grün ausführt.
Wenn Sie die kleinen Kinder dabei beobachten, dann sagt man ja häufig, Mensch, sind die bei sich. Ja? Die sind hochkonzentriert in der Aufgabe und bauen diesen Turm, weil sie es können und weil es immer höher gehen muss und weil das eine typische Situation ist, wie man eine Bedingung geschaffen hat, dass die Kinder sehr wahrscheinlich Flow erleben.
Eben weil das Kind die Aufgabe aus sich heraus macht. Dabei hilft, so Georg Grün, eine sogenannte autotelische Persönlichkeitsstruktur, also eine Persönlichkeit, die sich selbst Ziele steckt und Aufgaben sucht. Ein Mensch, der weniger extrinsisch, denn intrinsisch motiviert handelt.
Es gibt Leute, die können der Situation nichts abgewinnen. Ja? Die sagen dann einfach, warum soll ich jetzt das machen? Um ihrer selbst willen. Ich habe ja nichts davon. Ja? Ich will Geld verdienen. Ich will heute Abend was Gutes zu essen kaufen können. Die leben eher so in einer Welt der extrinsischen Belohnung. Die können solchen Situationen von Autotelie im Grunde nichts abgewinnen.
Menschen, die eine Sache machen, um etwas Bestimmtes zu erreichen, kommen also mitunter schwerer in den Flow. Eben weil Flow ja gerade kein Um-Zu ist, sondern das Gegenteil. Der Begriff des Flow mag neu sein, das Konzept aber ist uralt. Es ist die Idee eines Abtauchens, eines Versinkens, eben eines Seinszustandes, eines Sich-Lösens vom Ich, von den eigenen Gedanken, Bedürfnissen, Begierden, den verschiedene Weltreligionen seit Jahrtausenden anstreben. Ob in der Meditation, beim Gebet oder im Tanz.
Da muss man dazu sagen, dass es ja Meditation in dem Sinne nicht nur im Buddhismus gibt, sondern durchaus auch im Christentum oder zum Beispiel auch im Islam, im Sufismus beispielsweise. Und es durchaus da auch eine Art von Musik gibt,
sagt Venerable Haesen Sunim. Er ist der Abt des buddhistischen Bodhidharma-Tempel in München. Gerade ist er längere Zeit in Asien unterwegs und deshalb per Teams für das Interview zugeschaltet. Schon als Jugendlicher hat er, mit Hilfe von entsprechender Musik, zur Meditation und in einen Zustand gefunden, in dem er seine Gedanken ziehen lassen konnte.
Ich bringe da immer oft das Beispiel von einem Gast, der wo draußen an der Tür steht. In Deutschland, wo ich wohne, habe ich eine Vordertür und eine Hintertür. Und wenn die Gedanken sozusagen vor der Vordertür stehen und sagen, wir wollen mit dir reden, dann mache ich die Tür nicht zu, sondern dann klopfen die Gedanken an die Tür und reißen vielleicht die Tür irgendwann ein. Das heißt, das kann ich nicht verhindern, dass die Gedanken reinkommen. Sondern ich mache die Tür auf. Und dann gehen sie also durch mein Wohnzimmer beispielsweise hindurch und am Wohnzimmer habe ich noch eine zweite Tür, die mache ich dann auf und da gehen die Gedanken wieder raus.
Ideen ziehen lassen wie Wolken, sich nicht festhalten an negativen wie positiven Gedanken, den Gedankenfluss beobachten, sich aber nicht daran anheften. So empfehlen es zahlreiche Achtsamkeitsübungen und so beschreibt es auch Venerable Haesen Sunim.
Was nicht der Sinn der Meditation wäre, wenn die dann durch mein Wohnzimmer gehen, dass ich denen dann Tee anbiete, dass die noch bei mir sitzen bleiben und mit mir reden. Ja, weil dann werde ich sie nicht los. Das heißt, die korrekte Art der buddhistischen Meditation oder wie eine Meditation eigentlich sein soll, ist, die Gedanken zu beobachten, aber sie nicht zu unterdrücken oder festhalten zu wollen, weil das wird nicht funktionieren letztendlich, weil die Gedanken dann, wie man gerade im Zen-Buddhismus sagt, wie ein wilder Affe, der sogenannte Monkey Mind, herumspringen würden. Und das wäre sozusagen das erste Ziel, wo im Rahmen der Meditation ein Buddhist eigentlich, ein Laien-Buddhist erreichen sollte. Und dann würde so ein gewisser Zustand natürlich des Flow im Laien-buddhistischen Sinne natürlich eintreten, der wo natürlich auch Glücksgefühle sein kann und Entspannung.
Den Begriff des Flow gäbe es im Buddhismus zwar eigentlich nicht, betont der Mönch. Buddha habe schließlich kein Englisch gesprochen. Den Zustand jedoch durchaus, mit ausreichend Ruhe und ausreichend Übung. Denn mit dem Smartphone neben sich ist der Geist nur schwer zur Ruhe zu bringen. Manchen helfe es, so der Abt, sich auf die eigene Nasenspitze zu konzentrieren. Andere würde Entspannungsmusik unterstützen. Eine gleichmäßige, fließende Geräuschkulisse eben, die nicht stört, keine Aufmerksamkeit zieht, sondern abtauchen lässt. Dabei hilft, nicht mehr zu denken. Ob es die Derwische im Islam sind oder der katholische Rosenkranz, auch andere Religionen arbeiten mit Wiederholungen, die zur Ruhe bringen oder mitunter sogar in einen Trance-Zustand. Gar einen Zustand der Erleuchtung? Der Erfinder des Flow-Begriffs, Mihai Csikszentmihalyi, hatte kein Problem damit, wenn der Zustand des Flow von manchen Menschen in die Nähe einer spirituellen Erleuchtung gerückt wird. Vorrangig ging es ihm aber um etwas anderes, wie Georg Grün erklärt.
Ein wichtiger Punkt ist, dass man sehr konzentriert, aber gewissermaßen mühelos eine bestimmte Tätigkeit macht, eine bestimmte Aufgabe erledigt. Ja? Dass sie das Gefühl haben, dass sie Herr der Sache sind, dass sie eine große Kontrolle ausüben können. Und ein wesentliches Kennzeichen ist im Grunde auch die Abwesenheit von selbstreflexiven Gedanken. Also von Gedanken, die sich um sie selbst drehen, die wir häufig haben, wenn wir uns nicht beschäftigen. Dann überlegen wir uns, was machen wir heute oder wie geht's mir? Oder man ist nach innen gewendet, hat eine nach innen gewendete Aufmerksamkeit auf seine Körperprozesse, auf seine Befindlichkeit. Im pathologischen Fall haben wir dann diese Selbstreflexion im Sinne von einer erhöhten Grübelneigung.
Ich befinde mich aktuell auf Bali, um genau zu sein in Canggu, und habe euch heute einen 30-minütigen Yoga-Flow mitgebracht.
Hello, hello you guys, welcome back to another episode of the InFlow Podcast.
Welcome to Flow, the show that teaches you how to find your flow and surf the waves of life with joy, ease and meaning.
Einfach mal die Wellen unseres Lebens mit Leichtigkeit und Freude surfen. Unser Arbeits- und Lebensalltag scheint davon weiter entfernt denn je.
Einfach die richtige Musik auf den Ohren und dann beim Programmieren ist es wirklich total einfach, in den Flow zu kommen, weil du bist ja eh die ganze Zeit irgendwie so fokussiert. Und wenn du dann gerade noch so ein schwieriges Problem hast, oder was heißt schwieriges Problem, es war jetzt nicht schwierig, sondern heute war es eher eigentlich so Fleißarbeit. Ich musste halt immer dieselbe Sache an ganz vielen Stellen machen und dann plötzlich flutscht es dann einfach, dann rutscht es einfach durch.
Wenn der Programmierer Dirk Schöttle in seinem Großraumbüro arbeitet, setzt er sich oft die Kopfhörer auf. Wellen rauschen auf den Ohren und es flutscht, wie er es beschreibt. Der Maler Milan Mihailovic arbeitet da ganz anders. Keine Musik, kein Radio, keine Ablenkung.
Ich schließe alle Türen ab. Meine Freunde wissen, falls die unangemeldet kommen, wenn die Tür abgeschlossen ist und alle Lichter brennen, weg, den darf man jetzt nicht stören. Und das funktioniert immer ganz gut. Ich arbeite sehr, sehr schnell. Wie gesagt, so ein großes Bild ist im Prinzip in einer Nacht fertig. Und da kommen viele Freunde oder Kunden. Ich war letzte Woche da, ich kenne die ganzen Bilder nicht.
Wenn es läuft, dann läuft es einfach. Das weiß auch Cindy Schott. Sie hat inzwischen die Kammstrecke im Westpark genommen, ist über Wurzeln und durch Gebüsch gelaufen.
Da muss man ja so sich wirklich konzentrieren.
bei den Wurzeln aufpassen, dass man halt nicht ausrutscht, dass man nicht stolpert. Und das sind halt die Momente, wo du für nichts anderes Gedanken hast, weil du dich einfach auf deinen Lauf konzentrierst. Und dadurch gerätst du halt in den Flow und wieder in den Moment. Du verlierst dieses Zeit- und Raumgefühl.
Eben der Zustand, in dem es einfach läuft. Ein Zustand, den auch die Wirtschaft in jüngerer Vergangenheit durchaus attraktiv findet. Dass das Konzept des Flow aus den 70er Jahren wieder vermehrt auf Interesse stößt, führt Georg Grün auch auf die Arbeitswelt zurück.
Wir sind immer daran bestrebt, Arbeitsweltbedingungen sozusagen besser zu machen, auf Seiten der Arbeitnehmer. Und die Arbeitgeber sind immer interessiert, natürlich möglichst produktive, gesunde und glückliche Arbeitnehmer zu haben. Daran ist überhaupt nichts zu bemängeln. Das will ich auch gar nicht bespötteln. Aber aus dieser Ecke gewissermaßen, das war ein starker Motivator. Also man spricht ja heute so gern von Coaching und Selbstoptimierung und so diesen ganzen Konstrukten, in der dann bestimmte Leute dieses Flow-Konstrukt wieder entdeckt haben und gesehen haben, dass man es instrumentell zu einer Verbesserung einsetzen kann.
Hello, hello you guys. Welcome back to another episode of the Inflow Podcast.
Es fließt. In YouTube-Yoga-Videos, in Podcasts und in Meditations-Apps. Der buddhistische Abt Venerable Haesen Sunim kann dem Hype um den Flow wenig abgewinnen. Die eigentliche Idee des fließenden Zustands der buddhistischen Meditation sei ja nicht die Selbstoptimierung. Vielmehr gehe es darum, die Bedürfnisse des Ichs hintanzustellen oder zu überwinden.
Wenn ich natürlich das Ego vorne hinstelle nach dem Motto, ich will das werden und ich möchte jenes werden, wie soll es dann möglich sein, dieses Ego zu überwinden? Und da gibt es eben auch den Begriff, der wo sehr häufig gebraucht wird, der heißt McMindfulness, in dem die Meditation wie so ein Mittel ist, um irgendwelche übernatürlichen Kräfte zu erreichen, im Geschäft noch besser arbeiten zu können, aber dann oft der ethische Teil und der mitfühlende Teil vergessen wird.
Flow im buddhistischen Sinn sei eben nicht im Sinne einer Dienstleistungsgesellschaft zu verstehen. Es sei keine Fastfood-Version zur Selbstoptimierung. Es gehe nicht darum, möglichst viel an Flow für sich selbst in möglichst kurzer Zeit herauszuholen, kritisiert der Abt den gesellschaftlichen Trend. Er fürchtet die Aushöhlung einer ursprünglich spirituellen Idee für marktwirtschaftliche Zwecke.
Yoga Flow.
Flow Podcast.
Flow, the show that teaches you.
Nicht ganz so kritisch sieht der Neuropsychologe Georg Grün diesen Trend. Ganz so einfach sei es ja nicht, diese Sache mit dem Flow, entwarnt er. Sich einfach mal so via Meditations-App oder YouTube-Video für eine halbe Stunde in den Fluss zu begeben und dadurch effektiver und produktiver arbeiten, auf Knopfdruck funktioniere das nicht immer. Das würden auch seine Experimente zeigen.
Das Hauptproblem ist, Sie dürfen, wenn Sie im Flow sind, im Grunde keine Art von Selbstreflexion erzeugen. In dem Moment, wo Sie sich selber wieder zum Gegenstand der Betrachtung machen, ist der Flow perdu, da ist er weg. Ja, das ist wie wenn Sie eine schöne Mozart-Sonate spielen und plötzlich über Ihren Fingersatz nachdenken. Und dann ist der Fluss dahin, dann funktioniert es nicht. Ja, es ist ein gewisser in Gang gesetzter Automatismus, den man nicht stören darf. Und das ist ein bisschen das Problem auf der, sagen wir mal, angewandt wissenschaftlichen Seite. Wie kriege ich raus, ob jemand im Flow ist, wenn ich ihn nicht fragen darf?
Und insofern bleibt der Flow vielleicht doch, auch mit den besten Rahmenbedingungen, der größtmöglichen Abschirmung von Störfaktoren, vom Alltag und der größtmöglichen Übung, das, was der ungarische Psychologe Mihály Csikszentmihalyi in den 70er Jahren beschrieb. Ein Zustand, der sich gerade nicht immer willentlich erzeugen lässt. Eben ein Geschenk. Und das kommt manchmal und manchmal eben nicht.
Wenn du dann da reinkommst, dass es so durchflutscht, dass es so leicht läuft, dann ist der Tag einfach rum, komplett.
Es gibt so Phasen in meinem Atelier, wo ich manchmal 15 Tage, manchmal auch länger, wo mir nichts einfällt. Also ich überhaupt keine Inspiration. Manchmal, früher war ich sehr verzweifelt, dachte ich mir, du legst dich jetzt hin und stehst erst auf, wenn dir was einfällt. Und dann merke ich immer, wie das so anrollt. Das ist tatsächlich wie so anrollen. Das ist schwierig zu beschreiben. Also bei mir geht es so, ich spüre so eine Energie, eine ähnlich einer inneren Unruhe.
Und dann hast du ja auch irgendwann dem Moment, wo du weißt, jetzt geht's zurück. Sobald du dann in den letzten Kilometer bist, hast du in deinem Kopf schon wieder, okay, welche Zeit ist es? Alles fertig machen, duschen, Kaffee trinken, frühstücken und dann auf zur Arbeit.
Wenn alles läuft, Flow ist ein Geschenk. In der Reihe Religion, die Dokumentation, hörten Sie eine Sendung von Veronika Wawacek. Redaktion Matthias Morgenroth, Regie Sabine Kienhöfer. Sie finden die Sendung als Podcast in der ARD Audiothek.